Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Obwohl ich schon oft hier war, muss ich sagen, ich bin ein bisschen unsicher hierher gekommen. Angesichts der Wärme draußen, mir ging es so ähnlich wie einem landeskirchlichen Pfarrer, der zum ersten Mal zum Predigen in eine freikirchliche Gemeinde kam. Und es war auch so heiß an dem Tag. Und er hatte ein Köfferchen dabei, da war der Talar drin. Und er wusste nicht, ob man in der freikirchlichen Gemeinde wie in der Kirche den Talar trägt. Und da hat er sich gesagt, das kriegst du raus. Du fährst eine halbe Stunde früher hin. Und die erste Person, die in das Gemeindehaus kommt, die fragst du, muss man hier bei euch einen Talar tragen? Und die erste Person, die kam, war ein altes Mütterchen. Und dann ging er auf dieses alte Mütterchen zu und sagt zu ihm, ihr, muss man hier bei euch einen Talar tragen? Da sagt diese Frau, bei uns ist das nicht nötig, Herr Pfarrer. Hier ist es auch so warm genug. Und damit ihr nicht auf die schiefe Ebene in eurem Denken kommt, ich habe mein Jackett nach dem Auto gelassen, aber ich habe es mitgebracht. Und ich habe mich dann daran besonnen, aber am meisten Mut gemacht hat mir dann der Willi, nämlich der kam auch ohne Jackett und er sagt, bei uns kannst du das ruhig machen. Also, es liegt gut da, nehme ich an. Ja, jetzt zu unserem Thema. Zunächst eine Grafik. Eine kleine Grafik, die uns hineinführen soll in dieses Thema, das wir uns heute haben, das wir anschließend dann auch einblenden werden. Das ist Epheser 5, Vers 10, so ein bisschen grafisch dargestellt, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Eigentlich könnte ich schon aufhören mit der Predigt an dieser Stelle. Wenn wir das mitnehmen würden für unser ganzes Leben, findet heraus, was dem Herrn Freude macht, hätten wir viel gelernt. Und jeden Tag und in jeder Situation sich daran zu erinnern, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Ich habe ein interessantes Erlebnis gemacht mit zwei meiner Enkelkinder. Die waren übrigens letzte Woche bei uns zu Besuch. Die sind sonst weit in Süddeutschland, ziemlich weit weg von uns, aber jetzt konnten sie mal kommen. Und vor Jahren haben wir die dann den Eltern entgegengebracht und einen Treffpunkt vereinbart. Die kamen vom Süden her, die Hälfte der Strecke, und wir von hier. Und dann gab es Übergabe der Enkelkinder. Und das war bei einer Autobahnkirche, die wir ausgesucht hatten. Aber es geht mir jetzt noch nicht mal um die Kirche, sondern nebenan war ein wunderschönes Kiosk. Und da habe ich gedacht, Mädchen interessieren sich doch für das, was glitzert im Kiosk. Jetzt gehst du mit den Mädchen in das Kiosk und sagst, eins dürft ihr euch aussuchen von den vielen Dingen, das zahle ich euch. Das war ein gewagtes Angebot, muss ich sagen. Als ich sah, wie die gewählt haben, dann das glitzerte besser und das wieder. Und dann wollten sie das haben, dann haben sie das wieder verworfen. Sie wollten ja das Schönste haben, was es eigentlich gibt. Also, wie ging die ganze Geschichte aus? Mit einem Mal kommt die eine und findet ein Armband. Was würde Jesus jetzt tun? Stand auf dem Armband. Und dann sagt sie, das Armband möchte ich haben. Dann sagt die andere, die es noch nicht entdeckt hatte, oh, zeig mal, das will ich auch haben. Und das sind jetzt Jahre her und jetzt waren sie wieder da und jetzt habe ich sie gefragt, wisst ihr noch, was ihr damals in dem Kiosk gewünscht und bekommen habt? Ja, das Armband. Was würde Jesus jetzt tun? Das haben sie auch in der Schule getragen. Und die Schüler, die Mitschüler, haben das gesehen. Und so heißt es hier jetzt, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Jesus soll Freude an unserem Leben, aber nicht nur an unserem persönlich haben, sondern auch an dem Leben unserer Gemeinde, dadurch, wie wir das Gemeindeleben gemeinsam prägen und gestalten. Und deswegen lesen wir jetzt den Bibeltext unter dem Thema Glaubwürdig miteinander leben und arbeiten in der Gemeinde, was gehört dazu? Wer die Bibel dabei hat, darf es gerne mit aufschlagen. Römer 12, Vers 9 bis 11. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Eure brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Geist entzünden, dient dem Herrn. Glaubwürdig miteinander leben und arbeiten in der Gemeinde, was gehört dazu? Die Liebe sei ohne Falsch, ist das Erste. Wörtlich heißt es eigentlich, die Liebe sei ungeheuchelt, sei nicht nur zur Schau gestellt, was ja auch möglich ist. Es hat mir mal jemand drastisch geschildert, dass es vorkommt, und er wäre manchmal auch in der Gefahr. Er hat mit jemand in der Gemeinde einen Konflikt, aber der soll das ja nicht merken. Und wenn die Begrüßung kommt und man sich begegnet, bemüht er sich, richtig freundlich zu sein. Und er sagt, das war so ein derber Mann, so groß, ein Hühne von Kerl, aber so grob hat er auch gesprochen. Und er sagt, gleichzeitig hast du das offene Messer in der Tasche. So wollte er drastisch deutlich machen, dass man Liebe heucheln kann. Und in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Du lächelst den anderen ins Gesicht, gibst ihm die Hand und in Wirklichkeit ist im Herzen ganz viel gegen den anderen drin. Unversöhnt vielleicht, irgendwas vorgefallen, kann unterschiedliche Gründe haben. Und der Apostel Paulus sagt hier, die Liebe sei ohne Falsch, sie sei ungeheuchelt. Man kann dieses Wort, das im griechischen Grundtext steht, auch übersetzen, sei nicht geschauspielert. Die Liebe sei nicht geschauspielert. Da ziehen wir eine Schau ab und geben uns in einer Art und Weise nach außen. Das sieht alles gut aus. Aber die Frage ist, was verbirgt sich hinter der Fassade in unseren Herzen und in unseren Köpfen? Die Liebe sei ohne Falsch, ungeheuchelt. Mich spricht dieser Text an. Den muss ich mir merken für mein Leben. Danach ist es für mich wichtig, mein Leben auszurichten, um mein Leben zur Ehre Gottes zu führen und für die Gemeinde am Aufbau mitzuwirken, indem wir wirklich die Dinge, die vielleicht unter uns mal passiert sind, endlich erledigen durch Vergebung dem anderen gegenüber und dass wir nicht im Herzen etwas anderes haben, als wir nach außen schauspielerisch zur Schau stellen. Die Liebe sei ungeheuchelt, die Liebe sei ohne Falsch. Und für das Wort Liebe gibt es ja im Neuen Testament mehrere Ausdrücke in der Grundsprache der Bibel. Hier steht das Wort Agape, habt ihr alle schon gehört, ist kein neues Wort für euch, bin ich mir ganz sicher. Agape ist die Liebe Gottes. nicht eine oberflächliche Liebe, die von uns selbst erzeugt werden könnte, sondern sie wird uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So lesen wir es im Neuen Testament. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen. Wir haben ein Reservoir an Liebe geschenkt bekommen, als wir zum Glauben an Christus kamen. Ich weiß gar nicht, ob hier alle schon zum Glauben an Christus gekommen sind. Wenn jemand sagt, das möchte ich gerne erleben, ich habe das noch nicht erlebt, der darf nachher gern zurückbleiben, ich werde ihm gerne weiterhelfen, auch etwas Literatur geben, dass er zum Glauben findet und ein neuer Mensch wird. Diese Liebe Gottes, die nicht das Seine sucht, sondern den anderen im Auge hat und ihm dienen will, diese Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, die können wir uns selber nicht geben. Die ist uns aber zur Verfügung gestellt, wir müssen sie nur nehmen. Wenn uns klar ist, dass das uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann ist es verhängnisvoll, in einem Unwissen zu leben, nämlich, dass man nicht aus diesem Reservoir der geschenkten Liebe Gottes lebt und schöpft und weitergibt. Wie reich sind wir, wenn wir zum Glauben an Christus gekommen sind und von dieser Liebe Gottes zu nehmen, die uns geschenkt ist, das gehört zum glaubwürdigen Leben und Arbeiten in der Gemeinde. Das Zweite, verabscheut oder hasst das Böse. Erster Satzteil hier, verabscheut das Böse. Könnte es nicht sein, dass man manchmal etwas Böses in seinem Leben lässt? Wenn das nämlich rauskäme, wäre es um unseren Ruf in der Gemeinde geschehen. Und wir lassen es, weil wir nicht ins Gerede der Leute kommen wollen. Aber das, was hier steht, greift viel tiefer und geht viel weiter. Ich kann an etwas, das ich lasse, weil es Gott nicht gefällt und das Wort Gottes dagegen spricht, das kann ich lassen und mit dem Herzen trotzdem an dasselbe gebunden sein und bleiben. Und eigentlich die beneiden manchmal, wenn das extrem ist, die nicht in einer Gemeinde leben, und wo das selbstverständlich ist, dass man das Böse tut, das ich hassen soll. Da gibt es einen Konflikt. Und wir müssen ehrlich sein vor Gott, ob wir uns innerlich abgesetzt haben vom Bösen oder es nur äußerlich lassen, weil das Konsequenzen für uns in der Gemeinde, in der Familie und in sonstigen Lebensbezügen hätte. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur äußerlich etwas lassen, sondern auch die inneren Bindungen Jesus kappen lassen, damit wir wirklich in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Wenn man das Böse lässt, muss es durch Besseres ersetzt werden. Darum heißt der nächste Satzteil, verabscheut, hasst das Böse, hängt dem Guten an. An irgendetwas muss ich hängen. Im luftleeren Raum kann niemand leben. Wir hängen alle an etwas. Und hier heißt es das Gute. Wenn ich jetzt euch diskutieren ließe, was denn das Gute ist, das würde vielleicht eine Diskussion werden. Da bin ich mir sicher. Hätte ich Zettel da, würde die ausgeben. Ihr hättet eine Viertelstunde Zeit. Was stellt ihr euch unter dem Guten vor? Anschließend würde ich es einsammeln und hier vorlesen. Ein Konglomerat von Meinungen. Was ist das Gute? Ich will es mit einem Bibelwort beantworten aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Doppelpunkt. Gottes Wort halten, Punkt 1. Liebe üben, Punkt 2. Und Punkt 3, demütig sein vor deinem Gott. Eigentlich ganz leicht zu merken, aber nicht immer so unbedingt leicht zu tun. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Ich meine, das klingt ja fast drohend, wenn ich einem Kind sage, ich habe dir gesagt und wehe dir, wenn. Aber Gott meint es gut mit uns. Er lässt uns nicht orientierungslos im Leben vorangehen, sondern er gibt uns Orientierung durch sein ewiges Wort und das gibt unserem Leben Festigkeit und Halt und das sind die Rahmenrichtlinien, die er uns mit auf unsere Lebensstrecke gibt. Gottes Wort halten. Das kann ich doch nur, wenn ich es intensiv zur Kenntnis nehme. Wenn ihr meine Bibel sehen würdet, ich unterstreiche viel. Ich habe so ein Lineal, das passt sich diesen Biegungen der Seiten an, wenn man die vielen Seiten, die eine Bibel hat, so biegt. Und dann kann ich mit dem Kuli ganz wunderbar Zeilen, die mir wichtig werden, unterstreichen. Und sobald ich wieder dahin komme, und manche haben ja ein sogenanntes visuelles Gedächtnis, dann weiß ich, das habe ich mal im Matthäus-Evangelium rechts oben unterstrichen oder im Lukas-Evangelium links unten. Das gibt mir Orientierung. Da kann ich blättern und ganz schnell habe ich es wieder gefunden. Und so kann uns das helfen, wenn wir die Bibel zu einem gesunden Arbeitsbuch machen, damit es uns zum Lebensbuch wird. Damit es uns im Leben Orientierung gibt und Wegweisung schenkt. Verabscheut das Böse, hängt an dem Guten. Gottes Wort lesen ist eins. Es halten und auf das Leben beziehen und ausleben ist das andere. Und dann bin ich so dankbar, dass Gott gesagt hat, Liebe üben. Das hat man nicht in die Wiege gelegt bekommen, diese Liebe, von der Gottes Wort spricht. Sondern Gott schenkt uns dieses eben erwähnte Reservoir der Liebe, reichlich ausgegossen in unser Herz. Und wir dürfen davon nehmen und profitieren, üben. Dürfen uns üben im Nehmen und im Umsetzen in das neue Leben, damit es auch für andere zum Segen wird. Und das geht nur, wenn wir das Dritte tun, demütig sein vor deinem Gott. Wenn wir wissen, wir sind abhängig von ihm, seiner Vergebung, seinem Schenken und dass er immer neu uns diese Liebe gibt, die wir zum anderen brauchen, selbst zu dem, der uns vielleicht vom Naturell her unsympathisch vorkommt. Das gibt's ja. Es gibt Leute, mit dem haben wir keine negative Erfahrung, aber die kommen uns entgegen, sie bürsten uns irgendwie ein wenig gegen den Strich und wir wissen gar nicht warum. Es gibt in dieser inneren Kommunikation ohne Worte, der wortlosen Kommunikation, gibt es solche Dinge. Der eine ist mir gleich sympathisch und der andere unsympathisch. Und ein Christ sollte es lernen, so demütig zu sein und zu sehen, im anderen, egal wie er mir aufs Erste erscheint, dass ich ihn annehmen kann und lieben dann und segnen kann von Gott her. Und das ist eine Freude zu sehen, wie Gott dadurch wirkt, auch im Leben der anderen. Das Dritte, eure Liebe zueinander sei herzlich. Da steht ein anderes Wort für Liebe. Die griechische Sprache ist so reich an Worten für Liebe. Da steht diese zwischenmenschliche, freundschaftliche Liebe, dieses Wort dafür. Die freundschaftliche Liebe, könnte man sagen, zueinander sei herzlich. Menschliches Erkennen vollzieht sich in Gegensätzen. Erst wenn ich mir den Gegensatz klar mache, leuchtet auf, was dieses Wort meint. Der Gegensatz von eure Liebe zueinander sei herzlich wäre zum Beispiel, die Liebe zueinander sei förmlich, weil es anständig ist. Und wir wollen ja nicht den Anstand verletzen. Aber hier steht, sei herzlich. Wir lassen das Herz sprechen. Und da merken wir, dass wir manchmal schnell an unsere menschlichen Grenzen kommen. Manchen Personen gegenüber, die uns so gegen den Strich bürsten, ohne dass sie uns was angetan haben. Aber es soll ja auch gegenüber denen gelten, die uns was angetan haben. Wir sollen ja sogar lernen, wie Jesus gesagt hat, unsere Feinde zu lieben und zu segnen, die uns fluchen. Steht alles im Neuen Testament. Könnt ihr mal nachlesen. Und er gibt uns diese Kraft dazu. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, dann kommen wir an dieser Stelle weiter und voran. Und das ist ein gesegnetes Miteinander in einer Gemeinde, wo wir herzliche Liebe zueinander praktizieren. In der Ehre stelle einer den anderen voran. Das machen wir ja alle, das ist kein Problem. Wir sind froh, wenn der andere mehr geehrt wird als ich. Das ist alles selbstverständlich. In der Ehre stelle einer den anderen voran. Da bin ich erinnert worden an das, was im Neuen Testament steht. Da kommt eines Tages die Mutter von zwei Jüngern. Wer war es? Jakobus und Johannes. Und sagt Jesus, und scheinbar hat sie vorher mit ihren Söhnen gesprochen. Wenn wir die Parallelstellen in den Evangelien lesen, sieht das so aus, das war eine abgemachte Sache zwischen den dreien. Und da kommt die Mutter und Jesus hatte von seinem Leiden gerade gesprochen. Und was sagt sie? Herr, wenn du in dein Reich kommst, meine beiden Söhne, beste Plätze, einen zur Rechten und einen zur Linken. So egoistisch kann Mensch sein. Und in der Gemeinde stelle einer dem anderen die Ehre voran. Wenn einem etwas besser gelingt als mir und er dafür gelobt wird, was empfinde ich dabei? Wie reagiere ich mit meinem Herzen darauf? Das ist ja eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Damit sind wir nicht ein für alle Mal fertig. In der Ehre stelle einer den anderen voran. Können wir uns mitfreuen, wenn der andere mehr gesehen, mehr geachtet, nach unserem subjektiven Eindruck, mehr geehrt wird als ich. Das muss objektiv gar nicht stimmen. Wir haben manchmal merkwürdige Kategorien uns angewöhnt, wonach wir uns das nun irgendwie klar machen und wonach wir es beurteilen. Der andere würde vielleicht denken, das ist doch gar nicht geschehen. Aber wenn dann jemand gedankt wird in der Gemeinde, vielleicht für irgendeine Aufgabe, die er gut erledigt hat, auch irgendwann nach Jahren einmal einen Blumenstrauß bekommt, der Kassierer vielleicht oder was weiß ich wer, und die anderen sagen, ich habe noch nie einen Blumenstrauß gekriegt. Wieso eigentlich so eine Ungerechtigkeit? In der Ehre stelle einer den anderen voran. Dann freuen wir uns, wenn das beim anderen gesehen wird. Aber wir merken, hier sind wir Jünger Jesu. Schüler sein. Und das Kennzeichen eines Schülers ist, lernender zu sein. Da müssen wir manchmal ziemlich vorne anfangen, oder? Und das neu zu lernen und in unserem Leben zu verwirklichen, das will der Herr. Dann seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Ach, man kann ja eigentlich mitarbeiten mit zusammengebissenen Zähnen. Ich will eigentlich überhaupt nicht. Aber wie sieht das aus, wenn ich mich da ausklinke? Das kriegen die anderen doch mit. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Das ist manchmal interessant. Wenn ich so in Gemeinden bin, dann liegen da manchmal so Mitarbeiterlisten am Ausgang aus und dann wird von hier vorne bekannt gegeben und aufgerufen zur Mitarbeit bei dem einen und bei dem anderen und tragt euch bitte da hinten ein. Und manchmal wird das sehr intensiv gemacht, je nachdem, worum es geht. Und das kommt immer wieder mal vor, dass ich mir nach dem Gottesdienst daran vorbeischleiche, wenn die Leute schon gegangen sind, und man nur so einen Blick drauf werfe, ob das auch gezündet hat, was von vorne gesagt wurde und wozu aufgerufen wurde. Aber da gibt es Leute, die lassen gerne anderen den Vortritt und das kommt ihnen sehr demütig vor. Also, hier heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Wir senden immer Signale. Wenn wir uns in die Liste eintragen, senden wir ein Signal und machen andere Mut. Und wenn noch keiner drinsteht und wir der Erste sind, dann machen wir doppelt Mut. Und wir werden merken, das wird eine schöne Zusammenarbeit in der Gemeinde. Wenn es so einen richtigen Run auf diese Listen gibt und man gar nicht früh genug sein kann, sich einzutragen, dass wir nicht träge sind, sondern gerne mitarbeiten. Seid nicht träge. Das Gegenteil ist, die Freude, mitarbeiten zu dürfen und das von der Seite zu sehen. Und dann gibt es ein fröhliches Miteinander in der Gemeinde. Da möchte jeder der Erste sein. Ich habe das mal so im Gemeindedienst den Ältesten klar gemacht. Die sagten immer, ja, es gilt ja für die anderen. Also von uns ist ja klar, dass wir mitarbeiten. Ich sage, nee, das ist gar nicht klar. Wenn ihr euch nicht eintragt, dann sagen da einige, die sich da vorbeischleichen und sich informieren, wer drin steht. Guck mal da, die Ältesten arbeiten ja gar nicht mit. Dann sind wir nicht Mutmacher. Wenn wir nicht träge sind, wollen wir auch die Ersten sein. Ich habe schon wie oft gesagt, seid die Ersten, die sich eintragen, dann seid ihr Mutmacher für andere. Dann wissen die sofort, ich bin ja nicht allein in dieser Mitarbeit. Also seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und dann kommt Freude auf. Dann kommt Freude auf im gemeinsamen Arbeiten. Sei es nun, das ist ja bei euch jetzt schon dieses Jahr vorbei, der Frühjahrsputz oder sowas im Gemeindezentrum. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, da viele Gemeinden machen das. Und dann gibt es ein fröhliches Schaffen miteinander. Wenn wir wirklich sagen, ich will dabei sein, ich kann nicht mehr alles oder ich kann noch nicht alles oder wie auch immer, aber seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und dann das Sechste, seid brennend im Geist. In der griechischen Sprache steht dort ein Wort, das kann man mit siedend übersetzen. Also nicht so gerade so nebenbei, sondern der Heilige Geist, der macht uns brennend, siedend, dass wir mitarbeiten wollen. Wir suchen Mitarbeit in der Gemeinde, um den Herrn zu verherrlichen. Seid brennend im Geist. Dazu hat einmal ein paar Zeilen der Professor Hans-Joachim Eckstein geschrieben, und zwar in dem Buch Glaubensleben in der Lebenslust. Ich lese euch mal ein paar Zeilen daraus vor. Seid brennend im Geist. Brennend sollen wir sein, nicht verbrennend. Im Geist sollen wir brennen, also in der Gesinnung und Gegenwart Gottes. Aber nicht vor Ehrgeiz und Geltungsdrang, nicht aus Leistungsdruck oder Zwanghaftigkeit unseres Fleisches. Wenn wir auch noch stolz darauf sind, dass wir uns vor lauter Sorge und Mühe gänzlich verzehren, so wie eine Kerze, die an beiden Seiten zugleich entzündet wurde, dann brennen wir zumindest an einer der beiden Seiten ganz gewiss nicht geistlich. Es ist wichtig, dass wir hier sehen, was hier steht. Seid brennend im Geist. Das ist viel mehr, als sich mal einen Ruck zur Mitarbeit zu geben. Sondern der Heilige Geist, der treibt uns von innen an und setzt uns in die Freiheit, mitarbeiten zu wollen. Das ist etwas anderes, als wenn da dauernd gesagt werden muss, es fehlen noch die Mitarbeiter. Da kommen Menschen und sagen, ja, dadurch möchte ich dem Herrn dienen, dass ich mich zur Verfügung stelle, ob jetzt andere kommen oder nicht kommen, ich lasse mich nicht entmutigen, ich bin dabei. Wunderbar, wenn das geschieht. Glaubwürdig miteinander leben und arbeiten in der Gemeinde. Ich habe viele Beispiele, wo das so gut gelungen ist. Und ich bin erstaunt, was in der Gemeinde Jesu alles geschehen kann, auf diese Weise, wie Paulus es schreibt. Es ist schön, in der Gemeinde Jesu zu leben und zu sehen, wie Menschen sich vom Geist Gottes führen und leiten und an den Dienst und die Arbeit rufen lassen. Und dann das siebte und letzte. Dient dem Herrn, und ich habe einen Schrägstrich dahinter gemacht, dient der Zeit. Das findet ihr in verschiedenen Übersetzungen. Manche haben das, was hier steht, übersetzt, dient dem Herrn und dient der Zeit. Und wenn ihr das jetzt hört, sagt ihr, was ist denn nur richtig? Wenn man in den griechischen Grundtext schaut, ist beides richtig. Wieso? Das Wort, das hier für Zeit steht, Kairos, ist die Situation, der Augenblick. Es gibt noch ein anderes Wort in der griechischen Sprache, Chronos, das ist der Zeitlauf. Das ist nicht so punktuell wie Kairos. Das ist ganz ähnlich wie das Wort Herrn. Kairos, die Situation. Kyrios, der Herr, ein Buchstabe, anders beim handschriftlichen Abschreiben. Und schon ist aus Zeit Herr geworden. Und das Wunderbare ist, wenn man ein griechisches Testament zur Hand nimmt, sind diese Unterschiede vermerkt, unten drunter. Da ist ein kleines A oder ein kleines B und dann kann man nachvollziehen, wie das zustande gekommen ist. Und beides stimmt. Wie denn? Dient dem Herrn, das heißt, alles soll für den Herrn getan werden. Für ihn. Und ich muss fragen in der Gemeinde, diene ich dem Herrn? Oder tue ich das nur, weil es die Ältesten wollen? Oder ist es von mir, von innen heraus, weil ich Jesus dienen will? Jesus groß machen. Dient diesem Herrn aller Herren und diesem König aller Könige. Und das zweite Wort dient der Zeit, Kairos, der Situation, dem Augenblick. Da würde ich zum Beispiel an Prochrist erinnern. Prochrist hat eine ganz klare Ausrichtung, dem Herrn zu dienen und Christus im Mittelpunkt. Und hat gleichzeitig die Mittel der Zeit im Blick, die heute gang und gäbe sind und nutzt die. Ob das Internet ist, ob das Satellitenübertragungen sind und andere Dinge sind, dient dem Herrn mit den Mitteln eurer Zeit. Und beides passt wunderbar zusammen. Wenn wir glaubwürdig miteinander leben und arbeiten wollen in der Gemeinde und dass dadurch Christus verherrlicht wird. Das sehen wir deutlich. Schaut euch zu Hause diesen Text, Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 11, kann ich euch nur raten, immer wieder mal an. Und ihr werdet sehen, wer sich nach diesem Text richtet, der baut die Gemeinde Jesu auf. Und Jesus freut sich, wenn wir uns nach seinem Wort richten. Amen. Jetzt wollen wir ein Lied singen.